Der Kirchenrat begrüßt die Gemeinde hier und zu Hause mit dem Wochenspruch aus Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Dieser Gottesdienst wird geleitet von Vikarin Saskia Klompmacker. Die Türkollekte ist für die Frauen Selbsthilfe Krebs. An der Orgel begleitet uns Christoph Wortelen. Nach diesem Gottesdienst ist der Büchertisch geöffnet, wo unter anderem Kalender und Andachtsbücher gekauft werden können. Heute Nachmittag wird der Gottesdienst von Pastor Gerold Klompmacker geleitet. Nächsten Sonntag ist gemeinsamer Gottesdienst in der reformierten Kirche mit Pastorin Eva Maria Franke. Zeitgleich ist Kindergottesdienst. Die Kollekte ist dann für die ökumenische Notfallseelsorge. Mittwoch trifft sich um 20 Uhr der altreformierte Kirchenrat. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Auch ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich mal wieder in La sein darf. Ich musste lange überlegen, wann ich das letzte Mal hier war. Und da war ich tatsächlich noch Studentin. Also es ist schon eben her und deswegen freue ich mich, heute hier sein zu dürfen. Lasst uns diesen Gottesdienst beginnen mit einem stillen und persönlichen Gebet. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Sei mit euch durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben gestern Abend noch spontan umgeswitcht beim ersten Lied. Wir singen nicht ein Lied aus dem Liederheft, sondern Psalm 25, die Strophen 6 bis 8. Und weil das jetzt nicht angeschlagen wird, ihr könnt das schaffen, die Bücher aufzuschlagen, da bin ich mir sicher. Psalm 25, die Strophen 6 bis 8.
Thank you.
Lieber Vater im Himmel, es ist Sonntag. Ich darf deine Botschaft hören und verkünden. Ich darf ablegen, was mich betrübt, dich anklagen und vor dir zweifeln. Aber auch meinen Dank bringen, all das, woran ich gern zurückdenke in den vergangenen Tagen und Wochen. Ja, genau dabei merke ich aber, Gott, dass das Erste so viel einfacher ist. Erschreckend muss ich feststellen, wie schlecht ich darin bin, dir einfach zu vertrauen, einfach alles in deine Hand zu geben, wie du es mir anbietest, und dann aus ganzer Überzeugung zu beten, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ja, das würde bedeuten, dass ich nicht alles verstehen muss, sondern nur vertrauen. Und ja, Gott, das fällt mir oft so schwer. Vertrauen ist leicht gesagt und schwer umzusetzen. So bitte ich dich, dass du heute Morgen mein Vertrauen stärkst. Erstmal für die Zeit des Gottesdienstes, aber dann auch so, dass dieses Vertrauen mitgehen kann in den Alltag. Und dafür müssen wir Trennungen überwinden. Trennungen, die durch mein Vergehen im Großen und Kleinen entstanden sind. Trennungen von dir und anderen Menschen. Erbarme dich, Gott, über uns und vergib uns. Und führe uns zusammen, damit wir mit dir diesen Gottesdienst feiern können. Sei du mitten unter uns. Amen. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Heute Morgen hören wir einen Text als Weisung aus dem Kolosserbrief. Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und darauf wollen wir antworten mit dem Lied 649, die Strophen 1 bis 3.
Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.
Lasst uns beten und Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Wir rufen heute zu dir, dreieiniger Gott, als Hörende, dass du dein Wort in unsere Herzen sprichst. Auch wenn es heute nur ein Satz ist, der uns berührt, so wollen wir doch spüren, dass du diesen einen Satz gesprochen hast. Wir rufen zu dir als Einzelperson, jeder und jede in ihrer Lebensmelodie. Du allein weißt, wie sie heute klingt. Erhöre all unsere Stimmen und lass uns deine Nähe spüren. Wir rufen zu dir, Gott, als Hungernde. Wir sehnen uns nach dir, nach deiner Nähe und besonders nach deiner Liebe. Pflanze sie spürbar in uns hinein, damit diese zur Grundlage eines festen Vertrauens wachsen kann. Wir rufen zu dir als Unfähige, denn wir wissen, dass wir ohne deinen Heiligen Geist verloren sind. So sende ihn in unsere Mitte, in unsere Herzen, damit wir als Gesegnete in diese Welt hinausgehen können, um dort ein Segen für dich und deine Liebe, für dich und deine Schöpfung sein zu können. Amen. Als Lesung heute eine Geschichte aus dem Richterbuch. Richter 6, die Verse 6 bis 18, wo Gott auf die Menschen wartet. Und darauf antworten wir mit einem Weihnachtslied. Aber man darf ja schon mal anfangen. Mit dem Lied 11, wie soll ich dich empfangen? Die Strophen 1, 3 und 6.
So verarmte Israel sehr wegen Midian, und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israels wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Amen.
Thank you.
Wo bist du, Gott? Ich frage mich das wirklich oft. Ist es wirklich so, dass Gebete etwas bewegen oder bleiben sie einfach an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Oft sitze ich da und warte. Ich warte auf Gott, auf sein Eingreifen, auf sein Tun, auf sein Handeln. Mein Leben scheint ein Wartezimmer zu sein. Warten auf Gott. Denn mal ganz im Ernst, lässt er sich überhaupt blicken im Schmerz? Oder überlässt er uns da einfach uns selbst? Und dann schalte ich den Fernseher an, um abzuschalten, und muss wieder denken, wo ist Gott? Wo ist er denn in den Schützengräben, in Flugschneisen von Granaten und Patronen, in Blutlachen und neben Kriegsopfern? Wo ist Gott an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen, aber an der Gleichgültigkeit der Menschen ersticken? Wo ist Gott an Krankenbetten dieser Welt, wo Menschen um ihr Leben kämpfen und zu oft, zu schnell, zu früh den Kampf verlieren? Hat Gott nicht gesagt, dass er immer da ist, in guten wie in schlechten Zeiten? Ey Gott, ich warte. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange warten muss auf meinen Gott. Worte des Psalm 69, die mir in der letzten Zeit mehr und mehr aus dem Herzen sprechen. Mir und vermutlich vielen anderen auf dieser Welt auch. Ja, mir und uns geht es gut. Wir haben Millionen Gründe, um Gott zu danken. Aber macht es das nicht noch viel schlimmer? Denn wenn das alles Segen Gottes ist, warum ist dann der Segen Gottes so ungerecht verteilt? Warum müssen wir immer noch warten? Der Verfasser des Psalm 69 ist uns durchaus gut bekannt. Es ist David. David erkennt, weil er von anderen gehasst wird, kann er in Kürze umgebracht werden. Und das treibt ihn in die Verzweiflung. Unter Todesangst verfasst er diesen Psalm und singt. Ein Psalm nach der Melodie der Lilien, so ist er überschrieben. Nicht selten sind das die Blumen auf Beerdigungen und Trauerfeiern. Und diese haben ja irgendwie ihre ganz eigene Melodie. Eine Grundstimmung in Moll mit Schluchzen, Tränen und einer ganzen Palette von Gefühlen. Unsicherheit, Verzweiflung, Wut, Angst und vieles mehr. Ist es eine solche Melodie, die der Psalmist hier singt? Oder ist selbst das zu wenig? Der Psalm umschreibt es mit deutlichen Bildern. Müde ist er, heiser, mit Tränen in den Augen. Was ein Schmerz. Müde sind wir alle mal, aber der Psalmist hat sich müde geschrien. Schreien ist der Ausdruck tiefster Emotionen. Und ja, wir können auch schreien, wenn wir uns freuen, aber dann ist es doch eher ein Jubeln. Wer schreit, der ist wütend und verärgert. Wer schreit, der geht aus sich heraus, verspürt den Impuls, alles und jeden kaputt zu schlagen, irgendwo reinzuschlagen und einfach seine Aggressionen Ausdruck zu verleihen. Wer so schreit, der ist am Ende. Schreien ist der Nothahn, das äußerste aller Gefühle. Dabei ist es völlig egal, was man schreit, sondern dass man schreit. So lange, bis man müde und erschöpft zusammenbricht, wie ein Kind, das sich in den Schlaf weint. Doch das Schreien des Psalmisten hat noch mehr Folgen. Sein Hals ist rau und wund. Wir wissen alle, welchen Körperteil wir mit dem Hals bezeichnen. Und doch macht es uns das Hebräische, die Ursprache dieses Psalm, nicht ganz so einfach. Funktional sind es vor allem zwei Zusammenhänge, die der Hals vereint. Die Atmung und die Nahrungsaufnahme. Davon abgeleitet kommt dieselbe Vokabel im Hebräischen zum Tragen, wenn Lebensbedürfnisse und Vorgänge wie Hunger, Gier, Verlangen, Begehren und Sehnsucht zum Ausdruck kommen. Und ohne dass ich es besonders betonen muss, wird deutlich, der Hals ist entscheidend, wenn es um Leben und Tod geht. Nicht nur, weil Atmung und Nahrung durch ihn hindurch müssen, sondern auch, weil er so besonders verletzlich ist. Und ganz schnell, ohne etwas dazu zu tun, bekommen die Halsabschneider in unserer Welt plötzlich Namen und kommen uns ganz nah. Halsabschneider sind die immer steigenden Preise, die Menschen dazu bringen, im Kalten sitzen zu müssen, Existenzen aufzugeben, zu hungern und Angst um ihr Leben zu haben. Halsabschneider sind die Machtregime, die ganze Völker die Lust am Leben oder sogar das Leben selbst rauben. Halsabschneider sind aber auch Menschen, die sich Bahn brechen in unser Herz und diesen Weg missbrauchen, unser Innerstes mit Füßen treten und einen Scherbenhaufen an Gefühlen hinterlassen. Zurück bleibt dann kein leiblicher Hunger, aber der Hunger nach Liebe. Halsabschneider sind auch die vielen Umstände und Momente, die Träume platzen lassen wie Seifenblasen. Und zurück bleibt dann nichts als Sehnsucht. Und vermutlich ist die Liste ewig lang. Oder welchen Namen tragen die Halsabschneider in deinem Leben? Der Hals des Psalmisten trägt also Wunden. Seine Stimme ist heiser. Vielleicht so heiser, dass er nicht mal mehr sprechen kann. Was ein mieser Umstand. Der Psalmist befindet sich nicht nur in Todesangst, er kann vielleicht nicht mal mehr um Hilfe schreien. Sein Hals blutet und sein Herz vermutlich auch. Was dann noch bleibt, sind die Tränen. Die Schranken brechen und so werden auch die Augen des Psalmisten trüb. Wenn wir diese Klage in unsere Sprache übersetzen, würden wir sagen, der Psalmbeter fängt an zu weinen. Vielleicht stauen sich die Tränen nur an und brechen nicht aus. Vielleicht laufen sie ihm aber auch bitter über die Wangen, schwer wie Blei, bis all seine Klamotten durchnässt sind. Und weil von dem Organ der Augen mehr ausgeht als das Sehen, wird im Hebräischen den Augen das zugeschrieben, was von der ganzen Person gilt. Sprich, wenn die Augen trüb sind, dann ist es auch das Herz. Beine und Arme werden schwer, der Magen-Darm-Trakt reagiert und irgendwann dröhnt der Kopf. Wenn die Augen trüb sind, dann spielt der ganze Körper verrückt. Und noch einmal schaue ich genauer ins Hebräische und stolpere über das Wort trüb. Ich kenne das Wort. Das Wetter ist trüb, eine Flüssigkeit ist trüb und eine Stimmung auch. Was trüb ist, ist unklar. Wer unklar ist, ist verwirrt. Trübsal bezeichnet im Ursprung dann aber auch den Vorgang, wenn der Bodensatz einer Flüssigkeit aufgerührt wird. Trüb wird also schlussfolgernd nur das, was vorher voneinander getrennt war. Der Schmerz eines trüben Herzes ist also ein Trennungsschmerz. Und ja, der Psalmbeter benennt es sogar in unserem Text eindeutig. Er ist getrennt von Gott, er wartet noch auf ihn. So lange muss ich warten auf meinen Gott. David, der Psalmbeter, sitzt im Wartezimmer Gottes und wird nicht aufgerufen. Es ändert sich so gar nichts. Und ich warte mit ihm. Mit jeder Hiobsbotschaft auf dieser Welt in meinem Leben scheint der Kontakt zu meinem sonst so liebevollen Gott mehr und mehr abzubrechen. Denn konnte ich bislang noch um Hilfe schreien, ist meine Stimme jetzt heiser. Meine Gebete verstummen und zurückbleiben nichts als Vorwürfe und Fragen. Eine wühlt die andere auf. Die Sicht wird trüb, so richtig trüb. Allen voran diese eine Frage: Wo bist du, Gott? Und ich merke, dass das Hebräische mich extrem herausfordert. Es macht die Klage des Psalmbeters noch viel stärker, noch verzweifelter, irgendwie allumfassend. Es kommt mir in meinem Gefühlschaos, beim Nachrichtengucken, beim Besuch im Krankenhaus, beim Blick in mein Herz noch näher. Doch liest man dann einmal den gesamten Psalm 69, blitzen immer wieder kleine Hoffnungsschimmer auf. Die Verse 14 bis 19 erzählen von der Hoffnung im Wartezimmer Gottes. Es ist das Gebet, Gottes Gnade, Gottes Hilfe, sein Hören und Handeln. Doch schon in Vers 20 setzt das Klagen wieder ein. David braucht Trost und findet keins. Er braucht Mitleid und es war keins da. Er hatte Hunger und Durst, aber bekam nur Galle und Essig für und gegen seinen Durst. Ab Vers 23 bricht schließlich die Wut aus ihm heraus. Die anderen, die sollen umkommen, vernichtet werden, ja sogar sterben. Und ich kann es nicht leugnen, dass auch ich mich in diesem Muster wiederfinde. Ein Kampf zwischen Kopf und Herz. Klagen, hoffen, bangen. Anklagen und gleichzeitig wissen, dass unser Gott eigentlich anders ist. Trennungsschmerz erleiden und trotzdem die tiefe Zuversicht verspüren auf das Versprechen meines Gottes. Am Ende finde ich mich aber immer wieder verzweifelt und unruhig im Wartezimmer Gottes wieder. Gott, ich warte. Und ich ertappe mich dabei zu fragen, ob das alles vielleicht auch zu weit geht. Darf ich es mir überhaupt anmaßen, Gott auf so eine derbe Art und Weise anzuklagen? Hat er nicht gesagt, wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden? Beschämtes Erkennen, dass Gott mich also dasselbe fragen könnte. Wo bist du? Ja, wo bin ich denn? Bin ich wirklich auf der Suche nach Gott oder habe ich ihn im Wartezimmer längst vergessen, längst aufgegeben? Mehr noch, ich sitze im Wartezimmer Gottes, aber wer wartet da eigentlich auf wen? Wartezimmer sind uns ja nicht fremd, aber mal ehrlich, wartet der Arzt auf uns oder warten wir auf den Arzt? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit schon die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, Gott zu begegnen. Und auch wenn das bedeutet, dass ich sehr oft vor lauter Tränen nichts mehr sehe. Das klingt so verlockend einfach. Und gleichzeitig frage ich mich, wie David es hinbekam, nach versenlangem Klagen am Ende Gottes Namen trotzdem groß zu machen, zu ihm aufzuschauen, wenn er doch so verzweifelt wartet. Immerhin heißt es in Vers 31, ich will den Namen Gottes loben mit meinem Lied und ihn erheben mit Dank. Wie schafft er es, einen solchen Satz zu singen, wenn er doch auf gut Deutsch so richtig in der Scheiße sitzt? Oder spricht er vielleicht doch nicht von sich, sondern von jemand anderem? Mit Sicherheit redet er sowohl von sich als auch von jemand anderem. Und wenn man genau hinschaut, dann bedarf es keine langen Untersuchungen, wer der andere ist. Es ist Jesus Christus, der Gekreuzigte allein, der ohne, dass es nur ein bildlicher Ausdruck wäre, sagen kann, sie gaben mir Galle und Essig zu trinken in meinem Durst. Seine Fußspuren ziehen sich durch diesen ganzen Klagegesang. Jesus lernt, selbst zu klagen. Er lernt, was es heißt, Mensch zu sein, unter Todesangst, durch äußere Umstände. Und das macht mich versöhnlich. Gott lässt nicht nur mich warten, sondern auch seinen eingeborenen Sohn. Er bleibt nicht bewahrt vor all dem Leid der Welt. Und dann sind da auch noch seine Bitten, verzweifelt, angsthabend. Sogar Gott hat ihn verlassen, so spricht er es aus. Sein Hals war wahrscheinlich auch heiser und wund. Sein Körper ist schließlich so erschöpft von all dem Schreien, dass er zusammensackt. Das Gesicht vergeht mir, dass ich so lange muss warten auf meinen Gott. Jesus begehrt in seiner bittersten Not nichts dringender als seinen Gott. Ihn haben wäre für ihn alles gewesen. Und so schreit auch Jesus seine Klage gen Himmel. Klagen heißt eben nicht, etwas zu verleugnen. Klagen heißt eben nicht, mit all den Zweifeln zu versinken, zu verzweifeln. Klagen heißt zu wissen, wohin mit all den Fragen und Zweifeln. Klagen heißt, Gottes Zusage anzunehmen, dass er all unsere Lasten mit uns trägt, weil es viel zu viel wäre, dass wir Menschen es allein tragen können. Klagen ist auch nur eine Art des Betens. Und Jesus selbst verstand es zu beten und vor allem zu warten. Und er möchte, dass auch wir beides lernen. Es gibt Zeiten, wo wir beten sollten, bis der Hals uns heiser ist und harrend ausschauen, bis die Augen uns vergehen. Es gibt Zeiten, in denen alles trüb gefärbt ist und wir da sitzen wie gelähmt. Aber Gott setzt sich mit uns in diesen Dreck der Welt. Sein Sohn hält es für uns und mit uns aus. Also warum sollten wir nicht mit Jesus im Wartezimmer Gottes das Warten aushalten? Denn genau darin liegt der Spagat, den der Glaube uns abverlangt. Beim Weinen darauf zu hoffen, dass es einen Grund für Loblieder gibt. Über das Opfer am Kreuz zu trauern und gleichzeitig Ostern zu erwarten. Unser Psalm fasst es in der Verheißung zusammen. Die, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Das wäre mein Wunsch für diese Woche. Dass unser Herz auflebt, dass es offen ist für die Opfer unserer Gesellschaft, sensibel für die Gelegenheiten, an denen wir Leid lindern können, dankbar für die Zeichen der Güte Gottes, für die Freude trotz allen Leides und mutig, Gott unsere Klagen zu bringen. Also, wer wartet hier noch auf wen? Du auf Gott oder Gott auf dich? Amen. Singen wir Psalm 105, die Strophen 3 und 4.
Oh,
Lasst uns zusammen Gott danken, unsere Fürbitten bringen, aber auch unser Klagen. Lasst uns beten. Gott, womit habe ich all das verdient? Warum darf ich dich so unermüdlich anklagen, obwohl du so unendlich großzügig bist? Warum wartest du immer noch auf mich, obwohl ich dich so oft vergesse? Was ein tiefes Geheimnis, was du uns da zusprichst, dass du als Schöpfer des Universums in uns bleibst, wo wir doch so klein und unfähig sind. Danke sagen reicht gar nicht aus für das, was wir von dir bekommen. Du wandelst Klage in Liebeslieder. Du hältst uns über Wasser, auch wenn die Wellen riesig groß sind. Wir wollen dich loben, bis unser Hals rau wird vom Jubeln. Und doch, Gott, warten wir auf dich. So vieles geht uns da durch den Kopf. Wir warten auf dich in den Kriegsgebieten dieser Welt. Schaffe du einen gerechten Frieden. Wir warten auf dich überall dort, wo Menschen Wunden tragen, seien es körperliche durch Gewalt, Krankheiten und Unfälle oder seelische durch Einsamkeit, Vergessensein und traumatische Erlebnisse. Mache du all diese Wunden zu Wundern, sodass alle Verwundeten aufatmen können. Wir warten auf dich, Gott, in den Fluten und Naturkatastrophen, die ganze Länder überschwemmen und Menschen bedrohen. Rette du die Menschen und deine Schöpfung. Wir warten auf dich, Gott, in unseren Kirchen und Gemeinden. Führe uns zur Wahrheit, damit wir Werkzeuge deiner Liebe werden können. Wir warten auf dich, Gott, in unserem ganz persönlichen Sorgen, Nöten und Ängsten. Erhöre sie, wenn wir sie dir in der Stille bringen und sie bei dir ablegen. Barmherziger Gott, zu oft fragen wir uns, wo du bist, aber noch viel öfter fragst du, wo wir sind. Und wir sind Suchende, so lass dich von uns finden. Denn ohne dich vergehen wir auf dieser Welt, wir schaffen es einfach nicht. Stärke uns in diesem Vertrauen, denn dein Wille soll geschehen, nicht unser. Amen. Geben wir unsere Gaben und singen dann das Lied 369, die Strophen 1 bis 3 und 7. Thank you. So geht hin als Suchende und Wartende unter dem Segen Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.